Hallo zusammen. Heute wollen wir uns über den Wissenstransfer in unseren Seminaren unterhalten. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Wie können wir das Wissen, das wir vermitteln, so weitergeben, dass es auch wirklich ankommt?
Ich denke, die interessante Frage ist, wieso fällt es manchmal so schwer, das, was im Seminar gelernt wird, im Alltag dann anzuwenden, das, was man gelernt hat, nicht wieder zu vergessen, sondern sich daran zu erinnern. Und da gibt es halt einfach ein paar Hürden im Alltag. Und der häufigste, den ich kenne, ist bei mir selber auch und bei Teilnehmern dann, ich gehe in ein Seminar, bin begeistert, will was umsetzen und der nächste Tag schaut dann so aus wie häufig, es ist so viel los und die Zeit, die dann übrig bleibt, um mich darauf zu konzentrieren, das, was ich gelernt habe, umzusetzen, ja, ist dann ziemlich kurz. Oder ich bin erschöpft von den Matzen, was dann einprasselt.
Das heißt ja nicht umsonst, aus dem Auge, aus dem Sinn, ne? Gibt es ja diese Redewendung und die manifestiert sich natürlich hier wieder. Und das ist auch der Grund, weshalb ich in sämtlichen Seminaren die Teilnehmenden ermutige, Telefonnummern, E-Mails auszutauschen, um in Kontakt zu bleiben und vielleicht gemeinsam weiterzuüben, dass sich vielleicht eine WhatsApp-Gruppe ergibt oder ein E-Mail-Verteiler. Und sie dann sich gegenseitig anspornen, motivieren, an der Sache zu bleiben oder sich auch in unserem Fall natürlich auch Empathie zu geben damit der Einzelne nicht alleine dasteht.
Das hilft natürlich auch mit dem zweiten Hindernis, das ist Vergessen. Also ich kann mich erinnern, ich habe Französisch Leistungskurs gehabt und jahrelang nichts gemacht und dann will ich es anwenden und fast nichts mehr da gewesen. Das heißt, es braucht diese Wiederholung und das ist natürlich eine Strategie, dass das wiederholt wird.
Ja, ich erinnere mich noch so, dass ich von einigen Trainern das immer wieder gehört habe, dass es so diese 72-Stunden-Regelung gibt. Also nach 72 Stunden ist schon ziemlich viel vergessen und es braucht den ersten Schritt, den ersten nächsten kleineren Schritt, innerhalb dieser 72 Stunden. Und wir ermutigen unsere Teilnehmenden, eher eine Kleinigkeit mitzunehmen, auf die sie wirklich in den nächsten kommenden Stunden achten. Was wollen Sie umsetzen in dieser Zeit? Und da ist manchmal weniger mehr. Und das ist eine Tendenz, die ich immer wieder feststelle, gerade so wenn wir so Wissenstransfer machen in den Alltag, da haben wir so verschiedenste Fragen und die Teilnehmer überlegen sich, was will ich verändern, was will ich mitnehmen, was will ich weglassen, welche Gespräche will ich führen, dass da sehr, sehr viel geschrieben wird und sich sehr, sehr viel vorgenommen wird. Und ja, wir ermuntern immer, weniger ist mehr. Lasst los. Nehmt euch wirklich nur drei kleine wesentliche Details mit, auf die ihr achten wollt. Und ein Detail wirklich in den nächsten 72 Stunden umsetzen.
Weil du das gerade sagst, Anja, ich habe tatsächlich im Skript sozusagen als Bonusmaterial so eine Seite zusammengestellt. Also zumindest bei den Einführungs- und Vertiefungsseminaren, wo ganz konkret solche kleinen Schritte dastehen. Und wenn noch Zeit ist, lasse ich sie im Seminar das durchlesen und sich dann austauschen, welche von diesen Schritten möchte ich mir als nächstes vornehmen. Dass es auch sich manifestiert, indem ich das anderen erzähle. Und wenn ich keine Zeit habe, dann weise ich meistens dann im Nachhinein nochmal darauf hin, ne, wenn dann so die Nachsorge-E-Mail kommt, dass ich sage, die eine Seite, da findet ihr eben kleine Schritte. Und das sind halt ganz konkrete Schritte, wo sie sich wirklich was aussuchen können, was ihnen, ja, was für sie gerade stimmig ist.
Die Idee gefällt mir sehr gut, denn die Umsetzung ist ja etwas sehr Individuelles nach dem Seminar. Und wir können als Trainierende ja immer nur dann Ideen geben, von denen wir denken, die sind gut, was andere dann machen sollten in den Tagen danach. Und gleichzeitig, weil die Leute eben unterschiedlich sind, ist es, glaube ich, total sinnvoll,
ihnen so ein Potpourri an Möglichkeiten zu geben, wie man jetzt wirklich in die Umsetzung kommen kann.
Ja, wir haben dazu auch einen Blogbeitrag verfasst, wo wir wirklich verschiedenste Möglichkeiten zum Weiterlernen aufgeführt haben. Und wir haben das unterteilt in Schritte, die länger dauern, vielleicht über eine halbe Stunde, und haben so auch mit Zeiteinheiten gearbeitet. Also wer so Kurzimpulse haben möchte von 3 bis 5 Minuten oder Viertelstunde 20 Minuten oder mehr Zeit investieren möchte. Und dann kann man sich daraus etwas raussuchen. Und was wir eben auch sehr gerne machen, ist gerade wenn wir in Firmentrainings unterwegs sind, dass wir dann hinterher noch eine E-Mail verfassen. Da sind dann auch die fotografierten Flipcharts mit drinne. Aber wir haben dann genau aufgeführt verschiedene Möglichkeiten, wie man dranbleiben kann und weiterbleiben kann. Das geht los über unseren Coachingbrief, über den Blog, über den Podcast, über kleine YouTube-Clips, wo Marsha auch zu sehen ist, bis hin zu Seminarmitschnitten bei Auditorium Verlag.
Was ich auch mache, ist im Vorfeld, bevor ein Seminar stattfindet, dass ich denen eine Mail schicke mit einem Anhang. Da ist ein Selbsteinschätzungsbogen, Selbsteinschätzungstest dabei, eine Seite, wo sie ankreuzen auf einer Skala von 1 bis 10, inwieweit sind Sie zufrieden mit Ihrer Selbstempathie, inwieweit sind Sie zufrieden mit der Empathie, inwieweit sind Sie zufrieden, sich klar und deutlich auszudrücken und so weiter. Mit der Idee, dass Sie, wenn Sie ins Seminar kommen und ich die Frage stelle, ja, was möchtet ihr denn am Ende des Seminars mitnehmen, was braucht ihr denn, damit ihr zufrieden seid, damit die sich vorher schon beschäftigt haben, weil ich erlebe es manchmal, dass sie kommen. Und ich stelle diese Frage und in dem Moment fangen sie erst überhaupt an zu überlegen, was wollen sie denn hier? Was ist denn das Ziel? Und das versuche ich da ein wenig vorwegzunehmen, dass sie sich mit den Inhalten indirekt schon ein wenig auseinandersetzen mit der Thematik und hoffe, dass das dann vorher schon arbeitet.
Also sozusagen Vorsorge als Nachsorge.
Ja.
Ja, das gefällt mir gerade gut. Erinnert mich, dass wir mal eine ganze Zeit lang das auch gemacht haben, dass wir haben so 5 Einführungsmails in gewaltfreie Kommunikation mal erstellt. Und eine ganze Zeit lang haben wir tatsächlich das auch bei Firmentrainings den Mitarbeitenden zukommen lassen, dass die sich schon mal so gedanklich in dieses Thema begeben und schon mal auch Fragen, die auftauchen, sich notieren können, die sie dann mitbringen. Ja, ich freue mich gerade so an der Vielfalt, die wir schon im Laufe unserer Zeit zusammengestellt haben.
Ja, lasst uns noch sammeln für Menschen, die draußen, die auch Seminare geben.
Ja, dann hätte ich auch noch so ein Blümchen. Und zwar, wir machen das bei manchen Trainings so, dass wir nochmal so eine Tuschelrunde zum Abschluss des Trainings machen. Also jeweils 2, 3 Teilnehmende, die gerade nebeneinander sitzen, die setzen sich zusammen und beantworten dann mal die Frage: Was werde ich aus diesem Training mit hoher Wahrscheinlichkeit mitnehmen und auch zu Hause umsetzen? Also tauscht euch mal zu dieser Frage aus: Was werde ich aus diesem Training mitnehmen und zu Hause im Alltag umsetzen? Das heißt, die sammeln sich dann ja nochmal und besprechen so ein bisschen etwas, das sie interessant finden und wahrscheinlich umsetzen werden. Manchmal steigern wir das noch mit einer zweiten Frage, dass wir dann fragen: Was in diesem Training empfindet ihr als eine gute Idee zur Umsetzung und gleichzeitig sehr herausfordernd? Das wäre dann Teil 1 für die zweite Runde. Eine zweite Frage kommt noch hinzu, die lautet dann: Warum würde es sich für euch lohnen, diese herausfordernde Sache im Alltag umzusetzen? Was wäre danach anders in eurem Leben? Tauscht euch auch da mal drüber aus. Und da kriegen wir immer wieder die Rückmeldung, dass die dann schon noch auf Ideen kommen, dass es sinnvoll ist, auch herausfordernde Dinge umzusetzen und das echt mit nach Hause nehmen. So diese Gedanken darüber, ja, warum könnte das sinnvoll sein für mich, das zu tun? Also was habe ich denn davon, ne, sich diesen Nutzen einer Umsetzung nochmal selber zu erklären?
Ja, und bei dieser Arbeit, bei diesen Ergebnissen der Teilnehmenden, da können natürlich solche, also ich beschreibe es Gefühls- und Bedürfnislisten, für mich, ich sage da immer Spickzettel dazu, extrem hilfreich sein. Also ich finde, das ist für mich, meinem Lernen, wie ich angefangen habe, das hilfreichste Mittel gewesen, immer wieder die Gefühle anzuschauen, wie fühle ich mich denn gerade, was ist denn das Wort? Die Bedürfnisse zu schauen, um was geht es mir denn, um was geht es denn meinem Gegenüber? Immer wieder, weil das dann einfach dazu führt, in dieses Denken reinzukommen und einen Wortschatz zu entwickeln. Also ich glaube, auch solche Materialien, die wir ja auch dann mitgeben, sind extrem hilfreich. Oder so diese, ich habe so eine DIN A4, ja, Unterlage entwickelt, die man auch laminieren kann, wo man die Prozesse der gewaltfreien Kommunikation immer wieder anwenden kann und wieder löschen kann sozusagen und wieder neu anfangen kann. Es braucht halt einfach Wiederholung und alles, was den Teilnehmern dann einfacher macht, leichter macht oder vielleicht auch mehr Spaß macht, ja, es ist einfach nur hilfreich und unterstützend.
Da fällt mir noch ein, wir legen zu unseren Seminarmappen oder wenn wir auch Seminarordner ausgeben, wir legen dazu immer so Klebezettelblöcke, so kleine
Post-its.
Post-its, ja genau, Post-it-Blöcke. Und weil es ein Podcast ist, kann man das gar nicht sehen jetzt hier. Ne? Genau,
Ja.
also diese kleinen Blöcke und dann ermuntern wir immer dann, wenn ihr etwas als sinnvoll für eine Umsetzung anseht, macht euch doch mal so ein Post-it an den Rand des Seminarordners, an das Handout. Das sind ja dann die Klebezettel, die gucken halt immer noch raus seitlich, wenn das Ding wieder auf dem Schreibtisch liegt. Und das erhöht auch wieder so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal nachgucken und sich fragen, warum habe ich denn da bei diesem Training damals oder vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen diesen Klebezettel dran geklebt? Ich gucke da nochmal rein. Also auch diese kleinen nachträglichen Erinnerungen liefert das dann vielleicht nochmal.
Was auch sinnvoll sein kann, ist, also gerade wenn Menschen mit der gewaltfreien Kommunikation beginnen, dass man im Anschluss an die Einführung eine Übungsgruppe anbietet. Vielleicht 5 Termine, eben um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden einfach dranbleiben an dem Thema. Natürlich nutzen das nicht alle. Und gleichzeitig ist das zumindest schon mal eine Hilfestellung, dass sie sagen, ah, da gibt es ein Angebot, da kann ich die Inhalte, die ich in der Einführung gelernt habe, einfach nochmal wiederholen.
Ja, das ist auch etwas, was wir sehr gerne machen, dass wir so kleine Webinare anbieten, wo man einfach sich mit dem Thema nochmal gedanklich befassen kann, seine Fragen stellen kann, wieder erinnert wird. Und wir ja auch wöchentlich so einen Coachingbrief schreiben. Das ist auch etwas, was einfach immer wieder dafür sorgt, ah ja, da war noch etwas, ah ja, stimmt, da ist ja ein bestimmter Aspekt, den erinnere ich dann wieder, wenn ich den lese.
Ja, ich finde, also es geht ja um Transfer, also wie kann ich das übertragen, was ich gelernt habe. Wenn ich einen Podcast abonniere, ob jetzt diesen hier oder jemand, es gibt ja mehrere Podcasts, die sich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigen, dann bekomme ich ja eine Nachricht, wenn ich es abonniert habe, und dann werde ich wieder erinnert, ah, da gibt es ja was, ah, ich wollte ja dranbleiben. Dann höre ich mir wieder was an oder schaue wieder was. Und das braucht halt einfach einen längeren Atem, bis sich das dann so gesetzt hat und dann wie die Teilnehmer dann oder wir immer sicherer werden. Und das ist ein ganz langsamer, schleichender Weg und Prozess, weil es halt einfach auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Und das dauert einfach auch. Und deswegen finde ich es extrem hilfreich, jede Kleinigkeit zu feiern, das irgendwie zu feiern geht. Und wenn einem nur aufgefallen ist, dass man gestern was anderes machen wollte, aber nicht dran gedacht hat, dass man ja was gelernt hat, und das trotzdem zu feiern, dass man gerade da ein Bewusstsein hat.
Ich höre auch immer wieder von Teilnehmenden, dass es für sie eine Hürde ist, das Erlernte in einer Situation gleich anzuwenden. Und dann rege ich immer an, Situationen nachzuarbeiten. Da kriegen die auch eine Vorlage, die sie sich zu Hause ausdrucken können, dass sie sagen, ich kann am Ende des Tages irgendeine Situation nochmal reflektieren, habe den Leitfaden. Was waren meine Bedürfnisse? Was waren die meines Gegenübers? Was hätte ich anders machen können? Und das ist dann, hat eine gewisse Niedrigschwelligkeit und sie haben die Möglichkeit eben, ja, das zu integrieren in den Alltag und ohne diesen Stress, es in der Situation abliefern zu müssen.
Auch ein
Oder weil ich
schön.
gerade dabei bin, auch diese Idee eines Tagebuches, dass ich am Ende des Tages einfach nur mal den Tag der Revue passieren lasse, ne? Welche Bedürfnisse haben sich erfüllt, welche haben sich nicht erfüllt? Auch Marshall Rosenberg hat ja solche Dankestagebücher geschrieben. Also sowas erzähle ich dann auch. Und es gibt den einen oder anderen, die eine Affinität sowas haben, die vielleicht sonst auch Tagebuch schreiben. Und damit kommt auch eine Regelmäßigkeit rein, sich damit zu beschäftigen.
Was mir gerade noch einfällt, das ist, dass wir nach längeren Trainings, also wenn die Leute sich wirklich ein bisschen kennengelernt haben, wie bei Bildungsurlauben oder wie bei unserer Jahresgruppe, dass wir dann Messenger-Gruppen anbieten und wir die auch selber einrichten. Und also mindestens ein Drittel, ne, bis manchmal über die Hälfte der Leute, manchmal sogar ganze Gruppen, ne, treten dann ein in diese Messenger-Gruppen und bleiben darüber auch in Kontakt. Es ist mal so ein bisschen schade, dass die Gruppen dann manchmal einschlafen. Dann geben wir immer so ein bisschen Input. Und ja, das hält die Leute auch dabei, irgendwie sich um das Thema zu kümmern.
Ja, und im Training ist ja auch, was wir immer wieder machen, ist diesen, wenn wir eine Einheit präsentiert haben, die Teilnehmer dazu geübt haben, dass es immer auch noch einen kurzen ein kurzes Reflektieren dazu gibt. Ja, was bedeutet das für mich im Alltag oder wie ist das, wenn ich das in Alltag integrieren würde? Was wäre da anders? Oder auch, dass man am eigenen Beispiel die Schritte dann durchgeht und sich überlegt, wie würde ich das umsetzen, wie würde das klingen und wie wäre das?
Sehr hilfreich zum Übertragen des Gelernten in den Alltag ist es aus meiner Sicht, wenn jemand noch dabei ist, wenn noch jemand, also nicht im Seminar, das wäre natürlich das Optimum, als Paar ins Seminar zu gehen, aber angenommen, es geht einer von dem Paar ins Seminar, geht heim und erzählt dann dem anderen, der anderen Person, was sie gelernt hat. Spricht immer wieder darüber, also ein Austausch darüber. Oder wenn Kinder da sind, ich habe eine Teilnehmerin gehabt, die hat ein vierjähriges Kind gehabt, das war schon ziemlich weit und die hat abends immer dieses Ritual gehabt, dass sie mit dem Kind, das Kind durfte sich ein Gefühl aussuchen und dann wurde reihum, also zu dritt waren die nur, ja, gefragt, okay, wann hast du denn das letzte Mal gefühlt? Und wie hast du ausgeschaut, wo du das gefühlt hast? Und also so spielerisch damit umgehen und auch beim Bedürfnis natürlich in Kindersprache, das hat dazu geführt, hat sie gesagt, dass das Kind natürlich das gelernt hat, aber die Erwachsenen selber haben ja erstmal gelernt, sich mit diesen Gefühlsbegriffen, mit dieser Mimik auch, da auseinanderzusetzen, da wärmer zu werden, einen Sprachwortschatz zu entwickeln.
Dazu fällt mir noch was ein. Wir haben mal vor einiger Zeit einen Blogbeitrag geschrieben. Den nannten wir irgendwie Chancen und Risiko, nee, Chancen und Risiken nach einem GfK-Einführungsseminar. Und da war ein Punkt unten drunter, unter Risiko, erzählt zu Hause dem Partner von dem, was ihr auf dem Seminar gelernt habt.
Ah, herrlich.
Ja, ich sage das gerade deswegen, Peter, weil du hast es erwähnt, nochmal so als Transfermöglichkeit auch, zu Hause dem Partner davon oder der Partnerin davon zu erzählen. Ja, also grundsätzlich will ich das unterstreichen, trotz meines Scherzes gerade. Und gleichzeitig weiß ich aus Rückmeldung und auch aus eigener Erfahrung, die Menschen zu Hause, die möchten nicht immer hören, was man da gerade gemacht hat.
Ja, meine Erfahrung als Mann ist, dass Frauen sich ganz gerne anhören, wenn der Mann sich mit Gefühlen und Bedürfnissen beschäftigt.
Ah ja, das wäre natürlich ein Vorteil, klar. Ja, vielleicht gibt es dann Frauen, die schenken ihrem Mann zu Weihnachten das nächste GfK-Seminar.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es, ich würde mal sagen, fast in jeder größeren Stadt in Deutschland Vereine gibt, die sich der gewaltfreien Kommunikation verschrieben haben, deren Ziel es ist, GfK in die Welt zu bringen. Und die bieten nicht selten ein oder zweimal im Jahr sogenannte GfK-Tage an. Und das ist auch ein sehr niedrigschwelliges Angebot, um dran zu bleiben. Das sind meistens so Workshops, die gehen über 1,5 oder 2 Stunden. Da gibt es mehrere parallel. Man kann als Kunde sozusagen, als Kundin sich verschiedene Trainer und Trainerinnen anschauen, GFK in Bezug auf differenzierte Themen. Und ich habe das immer im Blick, wann diese Termine sind und informiere meine Teilnehmenden, dass wieder so ein Termin kommt, weil das auch so eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Und vielleicht, selbst wenn der Zug schon wieder mir davongefahren ist, da wieder einen Einstieg finde, dass ich sage, ah, da habe ich wieder eine Möglichkeit einzusteigen mit einem bestimmten Thema. Und das schätze ich sehr, dass es diese Angebote gibt. Also in München zum Beispiel, das gibt es gleich zweimal im Jahr.
Ja, und auch Zentrum Gewaltfreie Kommunikation Thüringen e.V. bietet im September, glaube das erste Septemberwochenende, in Erfurt etwas an. 2 Tage.
Da kann man natürlich auch uns kennenlernen. Also wenn jemand sagt, Podcast, schön und gut, ich möchte ihn mal in vivo erleben. Anja, Olaf und Alexio sind in Thüringen, in Erfurt im September live zu erleben.
Und bis dahin gibt es auch noch Apps, die jemand benutzen kann. Gefühle-Apps, Bedürfnisse-Apps, Checklisten-Apps. Es gibt ja inzwischen so viele Möglichkeiten von den Medien her, was zu machen. Für mich ist es auch immer entscheidend, also zwei Kriterien für den Transfer ist für mich, das erste ist, was macht mir am meisten Spaß? Also wenn ich etwas machen möchte, lernen möchte und es macht mir keinen Spaß, dann tue ich mich schwer damit. Wenn ich eine Sprache lerne oder in den Schulen und ich habe Tests, habe Angst vor den Tests, dann ist alles nur, ja, anstrengend. Aber wenn ich Lust habe, auf Reisen zu gehen und ich möchte mich mit den Menschen dort zu unterhalten, dann ist das eine ganz andere Motivation. Also, welche Strategie, Transferstrategie macht mir am meisten Spaß? Das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in die Umsetzung kommt. Das zweite Kriterium ist, was könnte mir am schnellsten irgendwelche Probleme lösen? Also zwischen diesen beiden Enden, da würde ich irgendwas wählen und vielleicht gibt es irgendeine Strategie, die beides erfüllt.
Ja, da ploppt für mich so eine Frage auf. Was waren denn eure Strategien? Wie seid denn ihr dran geblieben an GfK?
Also es ist schon vieles erwähnt worden. Tagebuch schreiben. Ich war halt sehr, sehr begeistert und habe mich da voll reingestürzt. Und ich habe oft 5 Tage während der Woche gearbeitet, Wochenende Seminar gemacht und dann wieder weitergearbeitet. Und es hat mir keinerlei Kraft gekostet, weil ich einfach Lust drauf hatte. Jetzt sind wir wieder beim Spaß. Und ja, alles lesen, hören, schauen, was es da so gibt. Tagebuch schreiben, Spickzettel immer wieder hervorholen, oftmals vergangene Situationen, die nicht so gelaufen sind, wie ich das im Seminar gelernt habe, dann zu ja, analysieren und mit Hilfe der Gefühls- und Bedürfnislisten wieder schlauer zu werden, um was ging es mir denn, um was ging es denn der anderen Person. Und so mit der Zeit sich weiterzuentwickeln, zu erzählen. Das waren so meine Hauptstrategien. Bei euch?
Ja, Anja, wenn du jetzt fragst nach den persönlichen Strategien, also meine zweitwirksamste Dranbleibestrategie war, so schnell wie möglich GFK-Trainer zu werden. Da gab es dann plötzlich Termine und ich hatte mich vorzubereiten und hatte plötzlich Unterlagen zu erstellen. Und das war mein persönlicher Weg, wo ich natürlich ganz viel dran geblieben bin dann und weitergemacht habe. Genau, und der wirksamste Weg, das bist du.
Was ich?
Anja. Also sucht euch eine Anja für den Alltag und dann bleibt ihr dann GFK.
Ich muss jetzt gerade lachen, wo ich das vom Olaf gehört habe, weil bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe mein Einführungsseminar gemacht. Gut, dann war mir klar, das möchte ich weitermachen. Dann habe ich sofort eine Jahresausbildung gebucht. Damit hatte ich 7 Wochenenden. Und während dieser Jahresausbildung wurde mir klar, ich möchte da mal Trainer werden. und habe sozusagen nahtlos dann Trainerausbildung gemacht und Übungsgruppen besucht und Bücher gelesen, was mir halt geholfen hat, dass relativ schnell klar war, dass das ist mein Weg. Und dann hat sich das eine und das andere halt einfach gefunden. Und ich sag mir auch jedes Mal, wenn ich nicht ständig diese Trainings hätte, die mich quasi zwingen, am Thema dran zu bleiben, ne, dann wird's bei mir vielleicht auch das eine oder andere verloren gehen. Aber dadurch, dass wir natürlich in dieser Tätigkeit sind, gibt es immer die Einladung, sich mit den Themen wieder auseinanderzusetzen.
Ja, und wo du das jetzt auch nochmal bestätigst, ich glaube wirklich, das ist einer der wirksamsten Wege, dran zu bleiben irgendwie, es an andere weiterzugeben. Und dazu fällt mir nochmal gerade ein, wir haben ja immer wieder in der Trainerinnenausbildung Menschen, die dann plötzlich sagen, wenn wir sie kennenlernen, naja, ich bin hier, Trainer werden will ich eigentlich gar nicht, aber ich will GFK vertiefen, ja, und ab und zu vielleicht mal was weitergeben an andere auch, ne? Also unsere Trainerinnenausbildung ist wirklich inzwischen auch ein Treffpunkt für Menschen, die sagen, ja, ich will es vertiefen und temporär mal anderen was dazu sagen und erklären, aber gar nicht wirklich den Trainerjob hinterher umfangreich machen. Also beide Sorten, ne, haben wir dort von Interessenten.
Ja, für mich war das so, dieses Dranbleiben, dass ich mir die ganzen Videos, wo Marshall Trainings gegeben hat, besorgt habe. Und ich habe wirklich stundenlang gesessen und habe mir diese Videos angeschaut und war völlig fasziniert und begeistert, wie Marshall das gemacht hat und wie er das Wissen aufbereitet hat, wie er die Trainings gegeben hat, die Beispiele, die er genannt hat. Und ich habe auch einige Bücher gelesen und gleichzeitig das für mich Hilfreichste war auch die eigene Übungsgruppe, wo wir 2 Jahre lang uns jede Woche getroffen haben und auch jeder mal von uns dran war, Inhalte aufzubereiten. Und diese Auseinandersetzung mit den Inhalten, das war schon sehr intensiv. Und gleichzeitig, als ich nachher dann in der Volkshochschule meinen ersten Kurs gegeben habe, naja, dann war ich so aufgeregt und angespannt, dass ich mich so gut wie möglich vorbereiten wollte. Und da habe ich natürlich auch ganz viel Lektüre durchgearbeitet, gelesen und überlegt, wie bringe ich das jemanden anders rüber, was ich als so besonders hilfreich empfand.
Weil du das gerade sagst, Anja, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen zum Thema Übungsgruppe, dass es nicht nur die Möglichkeit gibt zu konsumieren, also ich sage, ich suche jetzt eine Übungsgruppe, da gehe ich hin, da gibt es einen Trainer, eine Trainerin, die das Ganze leitet. Manchmal gibt es auch gar keine Übungsgruppe in der Nähe. Man hat auch die Möglichkeit, selber eine Übungsgruppe ins Leben zu rufen. Und auch da gibt es eine Infrastruktur, zum Beispiel über den Dachverband, dass man eine Übungsgruppe dort posten kann. Und Menschen aus der Umgebung finden die, wenn sie nach Postleitzahl suchen. Das heißt, ich kann auch Menschen finden, die da mitmachen. Und dann beschäftigt man sich bei dieser Übungsgruppe abwechselnd mit bestimmten Themen. Jeder bereitet mal was vor, ne? Und das nächste Mal rotiert es so durch. Das heißt, da auch möchte ich Mut machen zu sagen, hey, ich initiiere sowas einfach mal. Und es gibt die Möglichkeit, über diese Plattformen eben, dass auch andere davon erfahren.
Ja, ergänzend dazu möchte ich noch erwähnen, gewaltfrei.de, die Website gewaltfrei.de. Klaus-Dieter Gens bietet da auch die Möglichkeit an, privat Übungsgruppen anzubieten und dafür zu werben dort.
Ja, und was ich auch gemacht habe, was ich auch nur weiterempfehlen kann, ist, ich habe meinen Freunden von gewaltfreier Kommunikation erzählt, also meinen Freundinnen. Und wir haben so eine kleine Frauenrunde, die sich einmal im Monat trifft, zu fünft. Und ja, erst habe ich angefangen, es einzeln vorzustellen. Und dann habe ich auch mal so einen Gruppenabend gestaltet. Und ja, also das hat große Freude, gemacht. Und gleichzeitig haben wir uns weiter weiterentwickelt und konnten uns dann mithilfe der gewaltfreien Kommunikation auch gegenseitig unterstützen. Das ist natürlich auch riesig bereichernd.
Was ich auch sehr, sehr hilfreich finde, und das erlebe ich halt auch immer nach Einführungsseminaren, ist, wenn Menschen Vertiefungsseminare besuchen. Da ist eine andere Struktur, es wird aufgefrischt, sie können speziell auf ihre Themen eingehen, aussuchen, was sie machen möchten. Und es ist einfach so eine Auffrischung von dem Gelernten und in praktische Anwendung. Ja, wenn sie dann noch als Paar kommen, noch effektiver.
Ja, da möchte ich dir unbedingt beipflichten. Also einer der häufigsten Sätze, die ich bei Vertiefungsseminaren höre, ist tatsächlich, jetzt habe ich es verstanden. Ne? Also wirklich, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und dann kommt eben diese Wiederholung und dann wirklich, dass man noch ein bisschen in die Tiefe geht, dann fällt oft erst der Groschen als beim ersten Mal, wo alles neu ist.
Ich würde gerne auch nochmal auf das Arbeitsumfeld kommen. Wir sind ja alle sehr häufig auch in Firmen, Organisationen. Da ist es teilweise ein wenig anders gelagert. Klar, das sind Menschen auch, die auch privat sich weiterentwickeln wollen und vieles privat mitnehmen und gleichzeitig im Arbeitskontext, ja, sind oftmals andere Strukturen. Und so diese Vertiefungsseminare oder diese Übungsabende, ich nenne die halt im Firmenkontext oder in der Organisation Fallbesprechung. Und ja, das biete ich an, wenn es die Firma zulässt oder die Organisation, dass ich dann begleite, meistens dann online, weil es effizienter ist dann und einfacher für die Menschen. Und dann halt nur 2 Stunden. Und gleichzeitig ist halt die praktische Anwendung von Situationen, Gesprächsvorbereitung, Gesprächsnachbearbeitung, Kunden, Beschwerden, Analysen, wie kann man damit umgehen, etc. etc. Und ideal wäre es natürlich, wenn irgendwann sich das verselbstständigt und ich bin nicht mehr vonnöten, sondern die machen das unter sich aus.
Und die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht, dass eine Zeit lang wir als Trainer, Trainerin das begleiten und dass es dann zum Selbstläufer wird. Und gerade heute habe ich eine Rückmeldung bekommen von der Firma, die das dann ein Jahr lang quasi beibehalten haben, ne? Bis es dann auch weniger wurde, ne? Aber ein Jahr lang haben die dann sozusagen ohne mich dann weiter geübt und sich ausgetauscht und sich unterstützt. Und da habe ich richtig gemerkt, ne? Also das hat mich total beglückt, das zu hören, weil das kriegst du ja oft nicht mit.
Was wir immer wieder anbieten, wenn wir in Firmen sind, ist, dass die Leute sich dann die Plakate, die sie selber erstellen, also Flipchartblätter, Pinnwandwände, die sie selber erarbeiten in unseren Trainings, ja, dass sie das auch mitnehmen. Also wir würden es ja eh wegschmeißen, wird ja individuell erstellt in jedem Training. Und viele Sachen, wissen wir, hängen in Aufenthaltsräumen, hängen sogar in manchen Büros, hängen in Fluren von Firmen, also selbstgeschriebene Bedürfnislisten, Gefühlelisten, GFK-Grundannahmen, GFK-Definitionen. Also all solche Blätter werden manchmal echt mitgenommen und aufgehängt.
Was ich extrem hilfreich finde in einer Firma, ich hab gerade aktuell eine, da ist eine Person dabei, die die gewaltfreie Kommunikation mit einer Jahresausbildung schon gemacht hat. Und das ist so ein Ansprechpartner für alle anderen, wenn sie ein Thema haben, wenn sie was vorbereiten wollen, wenn sie irgendwie emotional aufgeladen sind, sich über jemanden ärgern, dann gehen sie zu ihm hin. Und sage, du hilf mir mal, du mit deiner GFK. Und das finde ich natürlich super, wenn da so jemand da ist, so ein Zentrum, die da ja so coacht, aber halt so im informellen, inzwischen hat es einen formellen Status, aber keine formellen Zeiten, sondern man geht hin, wenn man halt gerade passt und der hat den Spielraum, dass er sich das anhört und da unterstützend dabei ist.
Es ist, glaube ich, auch im Vorfeld ganz wichtig, bei der Auftragsannahme mit dem Auftraggeber, Auftraggeberin, das schon in Aussicht zu stellen. Ne? Also was ist denn Ihre Motivation, dass Sie jetzt hier ein Seminar anbieten wollen über gewaltfreie Kommunikation? Wollen Sie, dass sich was ändert? Ne? Und dann braucht es eben eine Nachhaltigkeit, dass man dann von vornherein schon vorbaut und sagt, ja, dann wäre es gut, wenn es dann noch eine Nachsorge gäbe und nicht nur es bei diesem Seminartag oder Seminartagen bleibt. Und dass da vielleicht von vornherein einfach schon das klar ist, dass wenn Sie wirklich was verändern wollen, dass es mit 2 Seminartagen halt nicht getan ist.
Was ich halt also extrem hilfreich finde in Unternehmen, jetzt sind wir noch beim Transfer, ist, wenn die Führungsetage dabei ist. Also wenn es von oben her gewünscht wird, wenn die sogar mitmachen, ich glaube, das hat einen riesen Effekt, wie das dann sich nachhaltig Und bei Transfer sprechen wir ja von Nachhaltigkeit, wie sich das dann nachhaltig integriert in die Firma und Wirkung hinterlässt.
A, weil die Führungskräfte natürlich als gutes Vorbild vorausgehen,
Wollen.
vorangehen. Und B, weil sich natürlich auch Mitarbeitende dann eher ermutigt fühlen, das mal auszuprobieren, weil sie wissen, aha, der oder die Vorgesetzte weiß, was ich gerade versuche, vielleicht noch mit Anfangsschwierigkeiten. Und dann hat man vielleicht eher den Mut, das mal auszuprobieren, weil man weiß, da ist ein Wohlwollen da, dass jemand genau diese Seminarinhalte umzusetzen versucht.
Ja, und wenn die Linie von oben vorgegeben wird und auch so eine Einladung da ist, dass diese Themen gewaltfreie Kommunikation, Empathie, ja, Konfliktlösung, dass das gewünscht ist, dass das in der Firma angesprochen wird, dass darüber gesprochen wird, dass da auch ja, Zeit dafür nicht unbedingt vorgesehen, aber dass, wenn das passiert, dass das dann halt auch okay ist, dass das wirklich gewünscht wird, dass das dann einfach auch dazu führt, dass sich die Menschen mehr damit beschäftigen.
Ja, zur Nachhaltigkeit in Unternehmen fällt mir noch ein. Wir haben Kundinnen und Kunden, unter anderem bei Bosch, bei Daimler-Benz, die unsere Jahresausbildungen besucht haben. Und die sind so überzeugt inzwischen von dem GfK-Modell und dem Nutzwert auch in Unternehmen, dass sie in dem Unternehmen eigene Übungsgruppen gründen. Oft als Online-Angebot, oft auch als Coaching-Brief, den sie regelmäßig versenden und einladen zu Online-Veranstaltungen darüber auch. Also die zeigen sich dann plötzlich als Multiplikatorinnen innerhalb des Unternehmens für weitere GfK-Interessenten. Und ja, halten eben auch die auf dem Laufenden, die auch GfK kennen und sich dann innerbetrieblich damit verbinden können auch. Und das knüpft ja auch ein Stück weit an die Seminaridee, die wir gerade noch weiterentwickeln wollen und dann auch anbieten wollen. Stichwort verbale Raumpflege. Wir haben ja schon Online-Trainings angeboten, kostenfrei zum Kennenlernen. Verbale Raumpflege, also Menschen, die irgendwie die Idee haben, das Raumklima zu reinigen manchmal, ne, die GfK-Kompetenzen haben, die kleine Konflikte, kleine Streitgespräche vielleicht ein Stück weit begleiten können in Unternehmen. Und diese, ja, Multiplikatoren, GfK-Multiplikatoren auszubilden, ist, glaube ich, eine wunderbare Sache für unsere Zukunft auch als GfK-Verbreitende und kann im Unternehmen echt dazu beitragen, dass auch da dann Leute sind, die sich nachhaltig dieser GfK-Idee verbunden fühlen.
Also ich habe gerade so gedacht, als du von Schwung gesprochen hast, also ich gehe mit ganz viel Schwung nach draußen, weil diese Fülle mich ja selber auch wieder beflügelt, weiter dran zu bleiben. Und ja, es inspiriert mich ja selber, das, was wir jetzt hier miteinander besprechen.
Unter diesem Stichwort Transfer in den Alltag fände ich jetzt sehr spannend zu erfahren, was nehmen denn jetzt die Podcast-Hörenden aus diesem Podcast mit und was werden sie im Alltag umsetzen von unseren Tipps?
Ja, und ich lade ein, wenn ihr jemanden über die Schulter schaut, der oder die tolle Transferideen haben, dann klaut die einfach und übernimmt die. Zum Beispiel habe ich vom Alexio diesen Flipchart geklaut und überarbeitet. Der nächste kleinste Schritt, von dem du vorhin schon mal erzählt hast, habe ich sofort übernommen, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich richtig gut für die Menschen, für die Teilnehmer dann. Also, klaut, was zu klauen geht.
Gut, dass ich das auch mal erfahre. Ansonsten mein Fazit ist, dass also niedrigschwellig, ich sage immer, kleine Brötchen backen, sich nicht zu viel vornehmen und eben auch diese 72-Stunden-Regel, dass man das wirklich im Hinterkopf hat, sollte unmittelbar danach irgendwie weitergehen, dann fällt es einem eigentlich leichter. Und von Peter nehme ich mit, es muss Spaß machen.
In dem Sinne hat mir Spaß gemacht.
Ja, gleichfalls. Schöner Nachmittag mit euch.
Immer wieder gerne.
Genau.